Vertrauen ist, glaube ich, der Schlüssel, sagt meine Mama immer. Also meine Mama sagt nicht, glaube ich. Ich habe jetzt gesagt, glaube ich. Meine Mama sagt immer, Vertrauen ist der Schlüssel. Und ich weiß, dass sie recht hat. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren zu unserer Predigtserie, die wir diesen Monat haben. Und ich finde es so genial, dass ich glaube, es war Steffi, der noch dieser Gedanke gekommen ist zu dem Untertitel Gebet, Kampf oder Krampf. Weil ich finde, das hat auf jeden Fall meiner Meinung nach der Heilige Geist ihr eingegeben, weil es das so gut ausdrückt, was das eigentliche Ding ist. Ich dachte, ich habe darüber nachgedacht und dachte mir, es ist genau das, was das Problem ist. Ist Gebet für dich ein Kampf oder ein Krampf? Betest du, weil du beten möchtest, oder betest du, weil du beten solltest oder denkst, du solltest beten? Und ich glaube, es ist so entscheidend, wenn wir diesen Monat anfangen, wenn wir dieses Jahr anfangen und generell eigentlich jeden Tag in unserem Leben, dass wir darüber nachdenken, was hat das Ganze mit mir zu tun? So, auch dieser Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist ja nicht dafür da, dass man ein schönes Sonntagmorgenprogramm hat. Und es ist ja auch nicht dafür da, dass man hier so herkommt und dann wird einem irgendwas Schönes präsentiert oder auch irgendwas nicht so Schönes und dann kann man sich Gedanken darüber machen, ob man das jetzt heute toll oder nicht so toll fand. So kann man da rangehen. Es ist sehr schade, wenn man so da rangeht, denn eigentlich ist ein Gottesdienst für Gott da. Und vor allen Dingen sollte der Gottesdienst etwas mit dir persönlich zu tun haben. Wenn er mit dir persönlich nichts macht oder du ihn dir nur anguckst wie ein Fernsehprogramm, dann verpasst du eine Riesenchance, nämlich die Chance, dass Gott in deinem eigenen Leben ganz persönlich wirkt. Und ich glaube, das ist jetzt ja, wonach wir uns alle sehen. Das ist zumindest das, wonach ich mich sehne. Also dachte ich mir, ich möchte an diesen Monat rangehen mit der Einstellung, was habe ich damit zu tun? Was habe ich mit Gebet zu tun? Was bedeutet Gebet für mich? Wie kann ich das für mich selber neu reflektieren? Und auch wenn es jetzt etwas unkonventionell ist, möchte ich euch nicht dazu auffordern, mehr zu beten. Ich möchte euch auch nicht dazu auffordern, mehr Gebetstreffen zu besuchen und euch all diese Dinge möchte ich euch jetzt nicht ans Herz legen, sondern was ich euch ans Herz legen möchte, ist mit Jesus darüber zu beten, was Gebet für euch bedeutet und wie Gebet für euch ein Herzensanliegen wird. Denn ich glaube, dass Jesus nicht möchte, dass Gebet für uns ein Krampf ist. Und ich glaube, zumindest von den meisten Christen, mit denen ich gesprochen habe, hat man immer so diesen Druck, man weiß, man muss mehr beten. Ne? Dann steht in der Bibel, betet ohne Unterlass und jeder von uns kriegt ein schlechtes Gewissen. Ne? Und dann reflektierst du dich mal, wie viel habe ich denn diese Woche gebetet? Ja, wie viel habe ich denn letztes Jahr gebetet? Dann hörst du vielleicht noch von Menschen, die jeden Tag, weiß ich nicht, 3 Stunden oder so beten und ich denke mir, oh Mann, wo in meinem Leben soll ich das überhaupt zeitlich unterbringen? Und Jesus geht da, glaube ich, ganz anders ran. Und deswegen wollen wir uns heute angucken, ja, wie geht denn Jesus daran? Und jetzt kommt die Begründung dafür, warum ich euch nicht dazu auffordern möchte, aus einer falschen Herzenshaltung heraus mehr zu beten oder irgendwelche Gebetstreffen zu besuchen oder wie auch immer. Und zwar, weil Jesus uns selber sagt, dass sozusagen meine Interpretation daraus ist, dass wir von Herzen beten sollen. Er warnt uns davor, einfach nur vor sich hin zu beten. Und wenn wir, also was heißt einfach nur vor sich hin zu beten? Einfach nur vor sich hin zu plappern. Und wenn wir einfach nur beten, weil wir denken, dass wir beten müssen und vielleicht kennt ihr das auch, dann steht man in so einer Gebetsrunde und jeder ist halt mal dran zu beten. Ne? Und dann kommt man sich vielleicht einfach richtig dumm vor, wenn man jetzt nicht betet, ne? Weil alle haben schon gebetet und man spürt so diesen Druck, ja, jetzt muss ich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Und dann sagst du halt was, es gehört sich ja auch jetzt was dazu zu sagen. Und du meinst es ja vielleicht auch so, aber dein Herz brennt nicht dafür. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ob das, wofür du betest, du jetzt aus der Situation oder aus dem Zwang heraus betest oder weil du dich dazu verpflichtet fühlst oder ob du dafür betest, weil dein Herz dafür brennt. Wenn dein Herz dafür brennt, hat dein Gebet ein ganz anderes Gewicht. Und das ist genau das, was Jesus uns sagt. Denn in Matthäus 6, Vers 7 sagt er, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht ein ausführliches Gebet sprechen darfst, sondern das heißt, dass du nicht einfach vor dich hin plappern sollst, damit es jetzt toll ankommt und du dir hinterher sagen kannst, super, jetzt habe ich eine Stunde gebetet, aber in meinem Kopf war ich irgendwo ganz anders. Das ist nicht das, was Jesus will, sondern Jesus sagt zu uns in Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir die intensivsten Gebetszeiten haben. Das ist zumindest das, wo ich meine intensivsten Gebetszeiten hatte. Wo ich wirklich alleine war und einfach vor mich hin beten konnte und oft dabei geweint habe. Und ich einfach wirklich mein Herz vor Gott ausgeschüttet hatte. Nun kann man sich natürlich fragen, Jesus sagt ja hier, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür und bete zu deinem Vater. Und an anderen Stellen sagt uns die Bibel aber, dass wir eigentlich beständig beten sollen. Jetzt kann man sich natürlich denken, naja, das ist vielleicht so ein kleiner Zwiespalt. Ich kann ja nicht beständig in meinem Zimmer hocken und beten. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 zum Beispiel sagt Paulus, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Da steht in meiner Bibel drin, dass das heißt beständig, also ohne darin nachzulassen. Das heißt eigentlich so, wie du atmest und wie dein Herz schlägt, sollst du eigentlich auch die ganze Zeit beten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir verstehen, dass Gebet eigentlich etwas anderes ist, als wir uns oft darunter vorstellen. Wir in Deutschland, glaube ich, verbinden Gebet oft mit, keine Ahnung, es gibt Leute, die müssen sich erstmal eine Kerze anzünden, bevor sie beten, oder viele Leute müssen erstmal die Hände falten, bevor sie beten. Oder ich habe mich tatsächlich auch mal gefragt, ob es so heilig ist, wenn ich immer auf der Toilette bete. Wisst ihr, die Toilette ist immer so ein bisschen mein Zufluchtsort, ne, auf der Arbeit oder so. Und wenn ich so einen Moment Ruhe brauche, ne, dann muss ich halt auf die Toilette. Und dann mache ich immer die Tür hinter mir zu und dann denke ich mir so, puh, Jesus, du kennst das Chaos jetzt oder so. Und eigentlich könnte man sich also denken, naja, eine Toilette, Sanitäranlage, ist jetzt nicht so der perfekte Ort zum Beten. Ne? Aber Jesus, ist es so egal, an welchem Ort du betest, weil er einfach Gemeinschaft mit dir haben möchte. Er selber sagt uns, dass es so wichtig ist, dass wir beständig beten. Zum Beispiel in diesem Gleichnis vom ungerechten Richter in Lukas 18, Vers 1. Da steht in Vers 1, dass er dieses Gleichnis erzählt hat. Vielleicht kennen das einige von euch, dass die Witwe immer wieder zu diesem Richter gekommen ist und ihn immer wieder bedrängt hat mit ihren Anliegen, bis er ihr schließlich Recht gegeben hat. Und in Vers 1 steht, dass er dieses Gleichnis erzählt hat, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und ich dachte mir, krass, wenn ich mich selber so beobachte, manchmal bete ich für eine Sache, und dann merke ich, oh, es kommt keine Antwort. Und dann höre ich erstmal auf. So. Das kann mal gut sein, aber mal kann das halt auch nicht gut sein. Und ich glaube, dass es wirklich verschiedene Arten von Gebet gibt. Und das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass wir unablässig beten sollen, ohne aufzuhören, glaube ich persönlich, ich habe jetzt nichts dazu herausgefunden, was das bestätigt, aber meine persönliche Auslegung dessen ist, ihr könnt mich gern korrigieren, dass das meint, dass wir in ständiger Verbundenheit mit Jesus sind. Das können wir in Gedanken sein, das können wir in unserem Herzen sein, das können wir auch dadurch sein, dass wir Lieder singen oder dass wir in der Bibel lesen oder dass wir irgendwem was Gutes tun oder wie auch immer, aber dass du innerlich beständig mit ihm verbunden bist. Meiner Meinung nach ist das das unablässige Beten. Natürlich gibt es aber auch anderes Beten, wie Jesus zum Beispiel ja klar gemacht hat damit, dass wir in unser Zimmerchen da gehen sollen und die Tür schließen sollen. Das ist eine ganz intensive Art von Gebet. Und da es unterschiedliche Arten von Gebet gibt, wollen wir heute ganz kurz drei Gebetsarten beleuchten. Und ich persönlich fand das dann so stark, weil mir hatte eigentlich Gerdi die gesagt, so was sie sich gedacht hatte, welche drei Gebetsarten man so beleuchten könnte. Und oder? Hattest du doch gedacht, ne? Naja, jedenfalls habe ich den Zettel von Gerdi bekommen. Und als ich mir das dann durchgelesen habe oder darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, das passt eigentlich richtig gut zu diesem Vers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn wir wollen uns ganz kurz anschauen, einmal Lobpreis und Anbetung, dann die Fürbitte und das persönliche Gebet. Lobpreis und Anbetung, damit beginnen wir, weil das eigentlich das Wichtigste dafür ist, für Punkt 2 und 3. Das dann Fürbitte und persönliches Gebet sind. Lobpreis richtet sich nach oben. Und eigentlich könnte man über Lobpreis eine ganze Predigt halten. Das würde ich vielleicht auch irgendwann gerne nochmal machen. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass Lobpreis, was wir zum Beispiel hier machen, kein Liedersingen ist. Wir sind nicht hier, um einfach nur ein paar nette Lieder und ein paar nette Texte zu singen, sondern der Lobpreis dient dazu, Gott zu erheben und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und während wir unser Herz also nach oben richten, um ihn zu anbeten, macht Gott das, was er in seiner Liebe tut. Er dient uns selbst. Und deswegen ist es das Beste, was wir tun können, dass wir im Lobpreis unsere Augen auf Jesus richten. Manchmal ist das so schwierig, weil uns einfach viele Dinge in diesem Leben beschäftigen, und ich kenne das auch, dass du im Lobpreis stehst und eigentlich die ganze Zeit denkst, keine Ahnung, was man halt so denkt. Ich habe Geldsorgen oder der ist krank oder oh Mann, wie soll ich das und das bloß schaffen? Und dann denkst du vielleicht noch innerlich, boah, Jesus, hilf mir jetzt, mich auf dich zu konzentrieren, und trotzdem denkst du die ganze Zeit weiter über deine eigenen Probleme nach. Aber wenn du es wirklich schaffst, dein Herz auf Jesus zu richten, dann, ich finde das immer wieder so faszinierend, macht er uns meistens frei, obwohl wir ja unseren Blick von uns selber abgewandt haben. Also versteht ihr, was ich meine? Du guckst Jesus an, und während du ihn anguckst, verändert sich etwas in deinem Herzen. Und ich habe schon oft den Aspekt gehört, dass Lobpreis eigentlich ein Lebensstil ist. Und ich denke, dass es das auch ist, dass wir einen Stil der Anbetung leben sollten und einen Lebensstil, der Gott groß macht und ihn verehrt, weil wir uns damit unter ihn beugen. Aber Anbetung ist eigentlich nochmal eine ganz besondere Form von Lobpreis. Ich fand das so stark. Ich habe das mal gegoogelt, so einfach, manchmal mache ich das, habe das so bei Google eingegeben, was sagt die Bibel über Anbetung? Und Anbetung bedeutet nach dem ursprünglich griechischen Wort, dass man jemanden fußfällig verehrt, also auf seine Füße fällt. Und ich fand das so stark. Das war eine Auflistung von verschiedenen Versen in der Bibel, und da war ganz stark drin zu sehen, dass eigentlich schon bei der Geburt Jesu hat sozusagen die Anbetung angefangen. Die Weisen kamen und sind vor ihm auf die Knie gefallen. Anbetung bedeutet, vor jemandem auf die Knie zu fallen. Und Gott sagt in seinem Wort ganz klar in Jesaja 42, Vers 8, dass er seine Ehre keinem anderen gibt, dass er es auch, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber er akzeptiert es nicht, dass die Anbetung jemand anderes bekommt als er selbst. Warum ist das so? weil Gott der Einzige ist, dem die Ehre gebührt. Und ich glaube, dass wir ihn dafür immer besser kennenlernen müssen, damit wir das wirklich verstehen. Weil sonst könnte man so denken, ja, sozusagen, das ist jetzt so ein herrschsüchtiger Gott, der allein will die ganze Ehre haben und die Anbetung und vor dem beuge ich mich nicht. Das wäre so richtig menschliches Denken. Vor niemandem beuge ich mich, so der Mensch in seinem tollen Hochmut. Und Gott ist aber der, der dem die Ehre gebührt und dem die Anbetung gebührt. Und der sagt in seinem Wort, dass sich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen wird. Jeder, der jetzt auf der Erde sagt, Gott gibt's nicht und sowas. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm, sagt er. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und ich finde das so stark, in der Offenbarung steht drinne, dass selbst im Himmel sich alle Wesen vor Gott beugen. Das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich dachte, im Himmel, da ist Gott doch sowieso total verherrlicht. Nicht so wie hier auf der Erde. Aber in der Offenbarung 4, Vers 10 steht, zum Beispiel, dass die Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, also vor Gott, niederfallen und ihn anbeten, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, Anbetung ist auch eine innere Herzenshaltung. Anbetung ist unsere Haltung, die wir Gott gegenüber haben. Und trotzdem, denke ich, sollte diese Herzenshaltung mal zum Ausdruck kommen. Ich finde es immer faszinierend, zum Beispiel bei den Moslems, die sind sich nicht zu schade, sich mitten auf der Straße manchmal einen Teppich auszurollen und zu irgendeiner Zeitrichtung Mekka zu beten und da auf die Knie zu fallen. Und wir Christen haben oft so eine Schwierigkeiten. Und dann sagen wir, ja, das in meinem Herzen ist das so. Ja, natürlich ist es gut, wenn das in unseren Herzen so ist. Aber ich glaube, dass Gott es würdig ist, dass wir vor ihm auch auf die Knie gehen und ihm einfach bewusst sagen, Gott, du bist mein Gott. Und Anbetung ist eigentlich, dass wir ihn für das preisen, was er ist. Es gibt diesen Song, I will worship you for who you are, finde ich, ist im Englischen viel besser als die deutsche Übersetzung. Ich bete dich für das an, was du bist. Und das ist eigentlich Anbetung. Das ist eigentlich das, was wir im Lobpreis machen, dass wir von uns weggucken, dass wir zu Jesus hingucken und ihn anbeten für das, was er ist. Und dabei ist mir der Gedanke gekommen, dass Dank eigentlich auch nur eine Form von Anbetung ist, weil wir in dem Moment, wo wir danken, danken wir Gott dafür, wie gut er ist, was er uns alles Gutes tut und sagen ihm sozusagen, Jesus, du bist meiner Ehre würdig und du bist meines Dankes würdig. Und ja, ich finde es so stark, also man kann das immer schwer jemandem sagen, wenn man da selber so von ergriffen ist, weil man kann das ja jetzt auch nicht, ich kann das ja jetzt nicht auf euch draufsprühen, aber also mich bewegt das wirklich richtig tief. Ich hatte euch ja auch erzählt, dass ich da diesen einen Spaziergang gemacht hatte und als ich da wirklich in den Himmel geguckt habe, das war so ein Moment, manchmal hat man so Momente, da hat man wirklich eine innere Begegnung mit Gott und mir war in diesem Moment einfach so bewusst, wenn jetzt der Himmel aufbricht und Jesus kommt jetzt wieder, ich habe ihm nichts zu bieten. Ich habe auch überhaupt keine Entschuldigung mehr für die Dinge, die ich falsch mache oder wo ich mich bewusst falsch entscheide. Wisst ihr, so vor Menschen, für manche Sachen findet man, manche Leute finden 1000 Ausreden, warum das gerechtfertigt ist, was sie machen. Und jeder weiß genau, das ist nicht gerechtfertigt. Und ich selber finde für mich manchmal auch 1000 Ausreden oder kann mich selber damit beruhigen, warum das schon in Ordnung ist und das nicht so schlimm ist. Und in diesem Moment war mir so bewusst, wenn jetzt der Tag wäre, wo Jesus wiederkommt, ich habe ihm nichts entgegenzusetzen. Er ist ein mächtiger Gott und ich bin ein fehlerhafter Mensch. Und das war so ein krasser Moment. Es hat mich so erinnert an diese Verse aus dem Psalm. wo es heißt, dass man nirgendwo hinfliehen kann vor Gottes Geist. Kennt ihr die Verse, wo es heißt, und ginge ich bis ans Ende der Erde, wärst du doch da, und bedeckte ich mich, ich weiß nicht, unter den Bergen oder so, wärst du doch da. Und das ist mir in diesem Moment so bewusst geworden. Und dann hat es mein Herz eigentlich so erleichtert, dass ich mir dachte, Jesus, ich bin so froh, dass du mich gerufen hast und dass du mir das Herz gegeben hast, mich hast rufen zu lassen, weil ich keine Angst davor haben muss, wenn du wiederkommst. Ja, ich bin ein fehlerhafter Mensch und ja, ich habe dir nichts zu bieten und kann mich auch nicht erklären, aber du bist dafür gestorben, dass ich frei sein kann. Leute, was für ein krasses Geschenk. Versteht ihr das? Okay, ihr versteht es nicht, aber es ist egal. Jesus möge es euch verstehen lassen. Was für ein krasses Geschenk, dass man wirklich frei gemacht ist. Bam. So. Und aus diesem krassen Geschenk heraus, aus dieser Anbetungshaltung heraus, glaube ich, können wir in die Fürbitte gehen. So, Fürbitte. Glaube ich, nicht so beliebt bei Christen. Ich habe mal gelesen, dass die meiste Lüge, die Christen sagen, ist, ich bete für dich. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich will auch über niemanden urteilen. Aber ich habe das mal gelesen und ich dachte mir, ja, ist eigentlich ganz interessant. Das sagen eigentlich viele mal so ganz schnell. Jemand hat ein Problem und dann ist es unter Christen ganz höflich zu sagen, ja, ich werde dafür beten. So, vielleicht denkst du auch daran, vielleicht denkst du auch nicht daran. Aber ich glaube, dass Jesus wirklich möchte, dass wir Fürbitte leisten. In Epheser 6, Vers 18 heißt es, dass wir in aller Ausdauer Fürbitte für alle Heiligen leisten sollen oder wie auch immer. Und ja, was ist denn eigentlich Fürbitte? Ich finde, die beste Erklärung dafür steht in Römer 10, Vers 1. Da heißt es, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Fürbitte bedeutet eigentlich, dass du in den Riss trittst sozusagen, dass du für eine andere Person vor Gott eintrittst. Und das geht am besten, wenn uns diese Person auch wirklich am Herzen liegt. Ja, wenn sie uns wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, dass das etwas ist, wo wir mit Jesus dran arbeiten dürfen. Also es hat ja jeder so sein Leben, das ist auch ganz normal. Und jeder ist auch, glaube ich, ganz schön eingenommen von seinem Leben. Aber Jesus möchte, dass andere Menschen Raum in unserem Herzen haben. Und dass wir wirklich eintreten können für andere Leute. Und ich glaube, dafür, dass wir wirklich für sie eintreten können, brauchen wir ein Herz füreinander. Wir brauchen in der Gemeinde ein Herz füreinander. Leiden wir wirklich mit, wenn jemand leidet? Oder sagen wir, ach, das tut mir leid? Also es muss jetzt nicht bei jedem so extrem sein wie bei mir. Ich kann dann vielleicht 3 Nächte lang nicht schlafen, weil es irgendwem schlecht geht. Es muss jetzt vielleicht nicht so schlimm sein, aber liegt dir wirklich jemand am Herzen? Leidest du damit? Und manchmal ist das wirklich schwierig. Manchmal hat man wirklich Phasen, wo man mit sich selber genug hat und das ist auch phasenweise voll in Ordnung. Es ist nur, glaube ich, schwierig, wenn das immer so ist. Aber ich habe dazu mal, das fand ich auch richtig interessant, das wollte ich euch dazu noch kurz mitgeben, habe mal von Baylis Conley in einer Predigt gehört, den Tipp, dass wenn du etwas hast, wo du richtig ein Problem hast, du dir eine Person suchen sollst, die dieses gleiche Problem hast und für sie beten sollst. Nicht unbedingt, du musst es dir jetzt nicht sagen und du musst da auch keinen mega Aufstand drum machen, aber such dir eine Person, von der du weißt, dass es ihr ähnlich geht und bete für sie. Und ich habe das bei mir selber ausprobiert, mit Schwierigkeiten, die ich habe, wo ich schon lange für mich selber für gebetet habe und nicht so richtig der Durchbruch kam. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich werde das ausprobieren. Und ich persönlich muss sagen, dass es für mich ein riesiger Segen ist. Ich kann euch wirklich es nur ans Herz legen, es auch so zu machen, weil man dabei ein ganz anderes Herz entwickelt. Selbst wenn dir die Person vorher vielleicht gar nicht so wichtig war und das Einzige, was dich mit ihr verbunden hat, ist dasselbe Leid, wirst du merken, wie diese Person dir richtig wichtig wird und wie sich dein Blick von dir selber wegwendet. Und ich glaube wirklich, dass während wir, das ist auch in der Bibel verankert, aber ich habe diesen Vers nicht mehr gefunden, vielleicht kennt ihn jemand von euch, der ist im Alten Testament, da hieß es auch, dass jemand, als er für seine Freunde bat, dass Jesus da sein Gebet erhörte. Ich weiß leider nicht mehr, worum es geht. Hiob. Ja, Mensch, das hätte mir jetzt auch einfallen können. Danke, also es ging um Hiob. Und das, versteht ihr, dieses Herz zu haben für andere, von sich selber wegzugucken, das ist so wichtig. Und eigentlich hatten wir auch vor, heute Karten zu verteilen, wo einer aus der Gemeinde draufsteht. Die Karten haben wir jetzt leider nicht hier. Aber vielleicht machst du das wirklich einfach für dich persönlich, dass du dir zu Hause irgendwie einen Menschen suchst aus der Gemeinde oder aus deinem Umfeld und dass du wirklich anfängst, für diese Person zu beten und anfängst, für sie einzustehen vor Gott. Ich glaube, wir denken dann, glaube ich, manchmal so, ja, dass uns das irgendwas kostet oder so. Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich so beschenkt dadurch, wenn wir eintreten für unsere Geschwister sowieso und auch für die Welt, die ihn noch nicht kennt. So, und als letzter kleiner Vers, das persönliche Gebet, da wollte ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, die meisten Menschen beten eigentlich viel für sich selbst. Entschuldigung, ich will jetzt auch nicht mal um zu nahe treten, aber es gibt ja diesen Vers. Nee, es gibt ja diesen Spruch, ich mir, meiner mir, ach Herr, segne doch uns vier. Und man kennt sich selber ja halt auch am besten und man kennt seine Probleme und man hat sein Leben und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und deswegen wollte ich dazu nur noch mal anführen, dass wir auch für uns selbst beten sollten. Jesus sagt zu uns, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe schenken, sagt er. Und das ist eine Einladung, die Jesus dort ausspricht, dass er sagt, komm her zu mir, komm mit deinen Sorgen zu mir, sprich mit mir darüber. Frag nicht erst 5 Menschen mit 6 unterschiedlichen Meinungen und hinterher weißt du auch nicht, was du tun sollst, sondern komm zu mir. Und ich finde, wir vergessen das oft so schnell oder irgendwie tendiert man so schnell dahin, dann das Problem doch mit irgendwem, weiß ich nicht, seiner Freundin, Mama, Schwester oder wem auch immer zu bequatschen. Aber neulich ist mir das wirklich mal so bewusst geworden und da hatte ich ein blödes Gespräch und habe mich selber mal nicht so richtig verstanden. Und dann dachte ich mir, das war der weiseste Satz, den Jesus durch mich gesagt hat, dass ich dann gesagt habe, ich werde erstmal mit Jesus darüber sprechen. Das war wirklich das einzig Weise, was ich in diesem Moment sagen konnte. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das, aber Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen. Das ist auch Gebet, wenn wir ihm einfach erzählen, was auf unserem Herzen ist. Und ich glaube, dass wir auch wirklich dahin kommen dürfen, das zu erzählen, was auf unserem Herzen ist. Manchmal denkt man ja dann, okay, ich sollte jetzt dies und das beten. Und dann betest du das, was du denkst, du solltest beten. Und in deinem Kopf bist du ganz woanders. Kennt ihr das? Oder du hast einfach etwas, was dich so sehr belastet, dass du die ganze Zeit eigentlich, du betest so 3 Sätze und dann merke ich das manchmal selber, dann höre ich auf zu beten, weil ich in meinem Kopf wieder irgendetwas bearbeite, was ich eigentlich gerade bearbeite. Und wieso, also ich meine, Jesus sieht es ja eh. Der bessere Weg wäre einfach zu sagen, Jesus, ich wollte jetzt eigentlich dafür beten, aber du siehst, dass ich so beschäftigt bin, dass mich das einfach so fertig macht und bitte hilf mir, irgendwie damit anders umzugehen oder du erzählst ihm einfach, was dich beschäftigt. Das ist auch Gebet. Einfach mit Jesus reden. Philipper 4, Vers 6 bis 7 sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Jesus ist der, der uns Frieden geben kann. Er ist der, der Weisheit hat, der die Lösung hat für deine Situation. Bring deine Situation vor Jesus. Bete dafür, sprich mit ihm darüber. Such dir andere Menschen, die mit für dich beten, die dich unterstützen, wo du weißt, die beten für dich, die stehen mit dir ein, die kennen Jesus und die wissen, dass er gut ist und dass er dich voranbringen wird. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung in das Jahr gehen oder auch in diesen neuen Monat gehen oder auch in diese Gebetsreihe gehen, dass wir uns einfach bewusst machen, Gebet, es geht darum, was hat das mit mir zu tun? Wie möchte ich, dass sich mein Gebetsleben entwickelt? Nicht, wie sollte es sein, sondern wie ist es wirklich? Und wie möchte ich, dass es ist? Bin ich zufrieden damit, wie es ist? Möchte ich intensivere Gebetszeiten haben? Möchte ich einfach mehr Verbundenheit haben über den Tag verteilt? Ich glaube wirklich, dass es so ein Segen sein kann, wenn wir uns selber ja da einfach das neu bewusst machen und da wirklich Jesus mit reinnehmen und ihn auch ja einfach bitten, uns bei der Veränderung zu helfen, dass er uns Frieden schenkt. Ich finde das so krass, er ist der Einzige, der Frieden schenken kann. Das fand ich wirklich mal stark, dass er den Frieden auch nicht nimmt. Ich habe irgendwann mal für etwas gebetet und dann habe ich gebetet, ja Jesus, dann bitte gib du den Frieden oder nimm du den Frieden. Und dann ist mir aufgefallen, dass Jesus niemals Frieden nimmt. Gott ist der, der Frieden gibt. Und wenn er mir seinen Frieden gibt, dann ist es sein Friede. Und dann kann mir niemand, also der Teufel kann mir den Frieden nehmen, aber Gott selber wird niemals seinen Frieden nehmen. Sondern wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten, wird er uns seinen Frieden geben. Genau, wir wollen jetzt noch ein Lied zum Abschluss spielen.